Ganz herzlich guten Morgen und willkommen. Auch vielen Dank euch für das Zeugnis. Danke auch dir, Wolfgang, und der ganzen Gemeinde, dass wir hier sein dürfen in eurer Gemeinde. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir als Missionswerk Mitternachtsruf in eine Gemeinde eingeladen werden, sogar die Kanzel benutzen dürfen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen auch ganz gesegnet das Pfingstfest. Die Botschaft heute geht nicht um Pfingsten, sondern die Botschaft lautet, wie in den Tagen Noahs. Seht ihr hinten, wie in den Tagen Noahs. Also vielen Dank auch der Technik, dass ihr das möglich gemacht habt, dass das übertragen werden kann. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt oder auch ein Handy, ist egal, schlagt mal auf Lukas Kapitel 17, Vers 26 und folgende. Da sehen wir, wie der Herr Jesus, als er geredet hat über sein Wiederkommen, und zwar sein Wiederkommen in Kraft und Herrlichkeit, das heißt, seine Wiederkunft zur Auferbauung seines Reiches, nicht zur Entrückung. Die Entrückung ist dann schon geschehen, wir sind schon beim Herrn Jesus. Und da sagt der Herr Jesus, wenn er kommen würde, um sein Reich in Kraft und Herrlichkeit aufzurichten, wenn er stehen würde auf dem Ölberg, wenn die ganze Welt ihn sehen würde, dann würde Folgendes geschehen. Und er vergleicht die Tage vor diesem Ereignis, vergleicht der Herr Jesus mit den Tagen des Noah. Und deswegen auch immer wieder wie in den Tagen des Noah. Und der Herr Jesus sagt, und wenn der Menschensohn kommt, wird es so sein wie in der Noahs Zeit. Die Menschen, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tage, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und brachte sie alle um. Genau das Gleiche sagt auch der Apostel Petrus. Der Apostel Petrus ist am Ende seines Lebens. Er schreibt den Gläubigen, wir können das aufschlagen, 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 2 bis 7. Und die wollen wir nun miteinander lesen. Und ich lese die nach einer etwas neueren Übersetzung. 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 2 bis 7. Da heißt es, ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten. Und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Und dann sagt in Vers 3, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden. Die werden sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen, Vers 4, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Ja, wo bleibt er denn? Inzwischen sind doch unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Vers 5 und 6, wer das behauptet, der will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Und dann Vers 7 ist ein Ausblick, ein sehr tragischer Ausblick. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tage des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Als der Herr Jesus über seine Wiederkunft sprach, da sagte er, es würde sein wie in den Tagen des Noah. Und genau das Gleiche sagt auch der Petrus. Es würde sein wie in den Tagen des Noah. Und ich denke, wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann können wir wirklich sagen, wir leben in dieser Zeit. Und ich werde das versuchen zu erklären. Wir wollen miteinander nun Vers für Vers anschauen, was der Petrus gesagt hat. Also haltet 2. Petrus 3 offen. Da schlagen wir auf Vers 2. Da sagt der Petrus als erstes, ich möchte euch an das erinnern, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Er sagt also, ich möchte euch an das erinnern. Ja, warum sagt der Petrus das? Warum sagt er, ich möchte euch erinnern? Was denkt ihr? Wie? Zum Aktualisieren? Ja, weil man vergisst. Wir selber haben 4 Kinder, quasi sind mittlerweile alle ausgeflogen. Aber ich kann mich gut erinnern, wir haben denen immer wieder mal gesagt, ihr lieben Kinder, wenn ihr reinkommt, zieht die Schuhe aus. Weil die waren immer so oft schmutzig, Die konnten da richtig rumwühlen in unserem Garten, haben Baumhäuser gebaut und so weiter, Erdhöhlen. Und wenn sie dann reinkamen, mussten sie, wenn sie ganz schmutzig waren, sogar die Kleider ausziehen, aber ganz sicher einmal die Schuhe, und zwar jedes Mal. Wir haben das unseren Kindern einmal gesagt und es hat geklappt. Nee, überhaupt nicht. Gerade das Gegenteil war der Fall. Wir mussten das denen immer und immer und immer wieder sagen. Und genauso ist es auch beim Wort Gottes. Der Petrus, er sagt an einer anderen Stelle, es verdrieße ihn nicht, ihnen immer wieder das Gleiche zu sagen. Wir müssen erinnert werden an Gottes Wort. Deswegen sagt der Petrus, ich möchte euch an das erinnern, was die heiligen Propheten vor langer Zeit gesagt haben und die Apostel. Und er weist darauf hin und sagt, ich möchte euch erinnern, dass ihr nicht vergesst, Jesus kommt wieder. Denn er fährt dann weiter und sagt dann, es werden in der letzten Zeit Spötter kommen. Also er weist hin auf die letzte Zeit. Und gerade das soll in unserem Gedächtnis bleiben. Jesus kommt. Es könnte heute sein. Und damals, was denkt ihr, als der Noah die Arche gebaut hat, haben die Menschen sich erinnert an das, was Gott gesagt hat? Als der Noah die Arche gebaut hat und die Menschen eingeladen hat, kommet her. Es wird in 120 Jahren wird die Sintflut kommen. Und was denkt ihr, haben die Menschen sich an Gottes Wort erinnert? Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, erinnern sich die Menschen an Gottes Wort oder haben sie Gottes Wort vergessen? Den Menschen damals war Gottes Wort schlichtweg egal. Die wollten das nicht wahrhaben. Vielleicht denken Sie nun, ja, aber die haben ja Gottes Wort gar nicht gekannt in der damaligen Zeit. Was denkt ihr, haben die Menschen damals Gottes Wort gekannt? Hatten die eine Bibel? Hatten die eine Verheißung des lebendigen Gottes? Wussten die, dass es Gott gibt? Was denkt ihr? Die wussten es. Ja, woher wussten die das? Ja, an der Schöpfung erkennt man, dass es einen Schöpfer gibt. Aber ich denke, die hatten noch mehr. Weswegen weiß man das? Wie wird der Noah genannt? Er wird genannt Prediger der Gerechtigkeit. Das heißt, der Noah hat gepredigt. Der Noah hatte doch den Auftrag, du Noah, baue eine Arche. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose Kapitel 6. Denn in 120 Jahren wird die Sintflut kommen. Und hat dieser Noah 120 Jahre lang gepredigt. Er hat Bäume gefällt, Bretter gesägt, das zusammengenagelt. Und jeder Hammerschlag war eine Predigt. Es gehen noch 100 Jahre, noch 80 Jahre, noch 70 Jahre. Dann wird das Gericht Gottes kommen. Die Menschen wussten das. Aber die Menschen wussten noch mehr. Ja, woher wussten die Menschen das? Wer waren die Zeitgenossen des Noah? Ja, der Henoch. Der wurde entrückt. Das heißt, der Henoch, er wandelte mit Gott und aufgrund dessen wurde er entrückt, weil er ein Leben führte, das Gott gefiel. Haben die Menschen darüber gesprochen? Ich denke schon. Aber da waren auch andere Menschen. Ein Lamech, da war zum Beispiel auch der älteste Mensch, der je gelebt hat. Wie hieß der? Der Methuselah. Und der Methuselah, wisst ihr, wer noch gekannt hat? Der hat noch gekannt den Adam. Das waren Zeitgenossen, die haben miteinander gelebt. Und der Adam hat sicher erzählt, ja, was da alles passierte im Paradies. Der Methuselah hat gewusst, was geschieht. Er hat es verkündigt. Er hat den Adam gekannt. Könnt ihr alles nachlesen, in der Zeittafel sogar ausrechnen. Die Menschen wussten um Gottes Wort. Sie wussten um die Verheißung, die Gott den Menschen gegeben hatte. Als die Menschen in Sünde fiel, 1. Mose Kapitel 3, da sagt Gott zu den Menschen, und es wird einer kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Es wird ein Erlöser kommen, nämlich Jesus Christus. Er würde kommen. Die Menschen wussten das. Aber die Menschen wollten es in der damaligen Zeit nicht wahrhaben. Uns ist das schlichtweg egal. Heute, wie ist es heute? Wir nennen uns das Land der Reformation. Die Schweiz hatte verschiedene Reformatoren. Einen in Genf, einen im Kanton Graubünden, einen in Basel, einen in Zürich. Die bekanntesten sind zum Zwingli zum Beispiel oder Calvin, ja, Commander. Das waren alles Namen der Reformation bei uns in der Schweiz. Ihr hattet den Luther. Wir haben als christliches Abendland, wir haben ein geistliches Erbe, wir haben das Wort Gottes. Aber wollen wir dieses Wort Gottes heute noch wahrhaben? Wollen wir noch dieses Wort Gottes, wollen wir uns diesem noch stellen? Es ist genau gleich wie zur Zeit des Noah. Die Bibel ist heute nur noch ein Randthema. Selbst oft in den Gottesdiensten wird die Bibel nicht mehr gelehrt und weitergegeben. Da gibt es Gottesdienste, da wird sehr, sehr viel gesungen, ist auch schön. Aber das Wort Gottes hat noch 10 Minuten Platz höchstens. Eine riesengroße Not. Damals kannte man das Wort Gottes, aber das Wort Gottes hatte keine Bedeutung mehr, keinen Einfluss mehr. Es hat keinen Einfluss mehr genommen auf das Leben, auf die Ethik, auf biblisches Verhalten. Überhaupt nicht. Die Menschen haben das getan, was sie für recht deuchten. Das war das große Not. Und dann sagte Petrus, wir werden weiterlesen, Vers 3. Da sagt der Petrus als zweites, vor allen Dingen aber musst du wissen, dass in den letzten Tagen, da werden Spötter auftreten. Und diese Spötter werden sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen werden sie leben. Habt ihr auch schon Spott erlebt aufgrund eures Christseins? Sie schätzen euch vielleicht als Menschen, aber euer christlicher Glaube ist ihnen ein Dorn im Auge. Könnt ihr euch vorstellen, wie es damals dem Noah ging? Wie die Menschen da gespottet haben, wie sie gelacht haben, wie sie gesagt haben, dieser Noah, der hat irgendwie eine Schraube locker. Der baut mitten auf flacher Ebene baut er eine Arche, 157 Meter lang. Es hat noch nie geregnet damals. Weit und breit war kein Wasser. Und da kommt dieser Noah und sagt, in 120 Jahren wird diese Welt untergehen. Der lebendige Gott wird diese Welt richten. Und die haben gespottet und gelacht. Ihnen war das alles egal. Es werden Spötter auftreten, genauso ist es auch heute. Je mehr, je länger, je mehr ist christlicher Lebensstil ein No-Go. Ein christlicher Lebensstil, christliche Ethik, christliches Gedankengut wird an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Über den Noah, da muss man gespottet haben. Oder der Petrus, er sagt, der Petrus war Prediger der Gerechtigkeit. Könnt ihr nachlesen, 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Da wird er genannt Prediger der Gerechtigkeit. Und wenn einer heilig lebt, rein lebt, mitten in einer Welt voller Sünde, dann ist das allein schon ein Dorn im Auge. Er machte nicht mit der großen Masse. Er lebte einen Lebensstil, der Gott geweiht war. Und immer wieder hat er gesagt, ihr lieben Leute, es geht noch 80 Jahre, es geht noch 60 Jahre, es geht noch 40 Jahre und dann wird diese Welt untergehen. Gott lässt sich nicht spotten. Und ich frage mich oft, wie hat der Noah das ausgehalten, dieser ganze Spott? Dieser ganze Hohn, dieses Gelächter. Wie halten wir das aus in unserer heutigen Welt? Über den Noah heißt es, in 1. Mose 6, Vers 9, und Noah war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Ja, Noah wandelte mit Gott. Heißt das, dass der Noah keine Fehler hatte? Oh doch, der hatte auch Fehler. Aber er hat sich ganz bewusst entschieden, ich will meinen Lebensweg gehen mit dem lebendigen Gott. Und selbst dann, wenn ich mal auf die Nase falle, will ich wieder zurückkehren und ich will mein Leben führen mit dem lebendigen Gott. Ich will Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Und das heißt es, und Noah war untadelig unter seinen Zeitgenossen, weil er sich an den lebendigen Gott hielt. Und auch wir dürfen uns ermutigen lassen vom Wort Gottes, dass wir ganz entschieden mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. Der Petrus sagt, es werden Spötter kommen. Spötter, was sind das für Menschen? Was denkt ihr, was sind Spötter?
Oberflächlich.
Wie? Gleichgültig?
Bibelkritik?
Jetzt kommt schon mal kommende Sache näher. Spötter nach meinem Dafürhalten sind Menschen, die die Wahrheit ein Stück weit kennen, aber die Wahrheit nicht wahrhaben wollen. Und aufgrund dessen fangen sie an, über diese Wahrheit zu spotten und diese zu verachten. Ich kenne Menschen, die sind mit dem Wort Gottes konfrontiert worden. Die wissen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten von der Wahrheit der Bibel. Aber sie sagen, sie wollen diese Wahrheit nicht wahrhaben. Sie wollen ihren eigenen Lebensstil leben. Sie wollen selber das tun, was sie für richtig finden. Und interessanterweise, viele große Spötter, die hatten christliche Wurzeln. Irgendwie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und die hatten irgendwie was besucht, einen Gottesdienst, sind mit dem konfrontiert worden. Aber sie wollen das nicht haben. Sie haben sich ganz bewusst entschieden gegen Jesus Christus. Zum Beispiel Nietzsche, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Was für eine Tragik, wenn man sich ganz bewusst gegen das Evangelium wendet, wenn man es zwar kennt, vielleicht auch sehr schattiert oder nicht richtig ausgelebt im Elternhaus, und dann wendet man sich ganz bewusst ab. Karl Marx zum Beispiel, genau das Gleiche. Und dann wird er zum größten Spötter. Ich las in einer Zeitung einen Leserbrief schreiben, und da schreibt ein Mensch Folgendes. Er sagt, ganz groß als Überschrift, auf dem Weg zur gottfreien Gesellschaft. Also ein Leserbriefschreiber in einer Zeitung bei uns zu Hause hat er geschrieben, auf dem Weg zur gottfreien Gesellschaft. Und wenn ich jetzt das vorlese, kommt sehr stark zum Ausdruck, da ist eine Person, die sehr wohl die Wahrheit kennt, aber diese Wahrheit nicht wahrhaben will. Und genau das sagte Petrus, es werden in der letzten Zeit werden Spötter auftreten und sie werden sich über die Wahrheit der Bibel lustig machen. Und so lese ich nun das, was dieser Schreiber schreibt. Er sagt, wir leben offenkundig in einer Zeitenwende von globalen Ausmaßen und epochaler Bedeutung. Es scheint, dass sich in den aufgeklärten und säkularen Gesellschaften die Denk- und Handlungsweise grundlegend und tiefgreifend wandelt. Auch der Glaube an Gott, wie schon der Glaube an Geister, Götzen und Götter, hat seinen Zenit überschritten und ist ein Auslaufmodell. Immer mehr Menschen erkennen, dass Religion ein wirkungsmächtiges Placebo und der andromorphe, maskuline, allmächtige, allwissende und allgütige Gott ein zeitlich befristetes Konstrukt von uns Menschen ist, was den zunehmenden Atheismus erklärt. Nicht Gott hat uns Menschen, sondern wir haben Gott erschaffen. Der religiöse Glaube ist eine Manifestation des Bewusstseins. Auch wenn die Amts- und Würdenträger der Kirche und gottesfürchtige, fromme Christen den Trend zum gottfreien Atheismus beklagen, er findet statt, ist unumkehrbar und ein entwicklungslogischer Prozess. Und dann kommt er zu folgendem Erkenntnis: Je mehr gottfreie Atheisten in einer Gesellschaft, desto höher das geistig-kulturelle Niveau. Denn wenn es einen Gott gäbe, er hätte an den Atheisten und den Streitgesprächen mit ihnen seine helle Freude. Er würde uns nicht das Fürchten lehren, wie Kinder am Gängelband führen, mit ewiger Verdammnis und Höllenqualen drohen, ein inkonsistentes und inhumanes Dogma verkünden und für immer und ewig an sich binden wollen. Gott würde uns liebevoll ermutigen, dass wir uns stetig weiterentwickeln, immer wieder von den Früchten des Baumes der Erkenntnis ansehen, unsere Lebensqualität im Diesseits optimieren und unsere wunderbaren Planeten bewahren, damit auch in ferner Zukunft das Leben noch lebens- und liebenswert ist. Soweit dieser Leserbrief. Und sein Statement ist, je mehr gottfreie Atheisten in einer Gesellschaft, desto höher das geistig-kulturelle Niveau. Wenn ich in unsere Welt hineinschaue, da frage ich mich schon, welches geistig-kulturelle Niveau er denn meint. Damals in der DDR hat man ja gesungen, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und Zeitzeugen haben mir berichtet, dass es damals in diesem Sommer geregnet hat, was es Zeug hielt, dass die Kartoffeln auf den Feldern verfaulten. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und hier sagt dieser Mann, je mehr Gott freie Atheisten in einer Gesellschaft, desto höher das geistig-kulturelle Niveau. Da frage ich mich hier, welches geistig-kulturelle Niveau er meint. Der Atheistenstaat ist doch schon längst untergegangen. 70 Jahre Kommunismus, was ist heute übrig geblieben? Oder wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, da haben wir ein geistig-kulturelles Niveau. Auf der einen Seite treibt man jedes Jahr über 50 Millionen ungeborenes Leben ab. Und zwar bis zum 9. Monat teilweise. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie Ärzte sich bemühen, um ein Leben zu retten. Da kommt ein Baby zur Welt, vielleicht habt ihr das gelesen, das war 245 Gramm schwer. Es war 5 Monate, war das auf der Intensivstation, konnte dann später aus dem Spital entlassen werden. Auf der einen Seite 50 Millionen abgetriebene Kinder. Auf der anderen Seite ein Baby, das gerade mal so groß ist. Normalerweise nicht überlebensfähig. Man investiert und investiert. Was will ich damit sagen? Wir haben jegliche Grenze verloren. Wir haben den Gott der Bibel zur Seite gestellt. Und wir wissen nicht mehr ein noch aus. Und da kommt einer und sagt, je mehr gottfreie Atheisten in einer Gesellschaft, desto höher das geistig-kulturelle Niveau. Oder meint er vielleicht das geistig-kulturelle Niveau, dass man heute den Mädchen und Jungen sagt, du kannst, wenn du ein Mädchen bist, auch Junge sein. Und wenn du ein Junge bist, kannst du auch Mädchen sein. Das ganze Gender, das ganze Zeug, das ganze Gerede über dieses Thema. Man wischt einfach die von der, sag's mal so, von der Natur gegebenen Unterschiede einfach weg. Denn ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau. Aber wenn man sagt, du kannst auch Frau sein, du kannst auch Mann sein, man lässt diese Jugendlichen total verunsichert zurück. Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Die Bibel sagt im Psalm 139, da sagte der David, ich erkenne, dass du mich wunderbar gemacht hast und das erkennt meine Seele wohl. Wenn junge Männer und junge Frauen, wenn jugendliche Männer und Frauen kein Ja finden zu ihrem Geschlecht, indem sie bejahen können, ich bin wunderbar gemacht als Mann, ich bin wunderbar gemacht als Frau, so wie es die Bibel uns lehrt. Wie der David sagt, ich bin wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele wohl. Wenn Kinder das nicht mehr können, dann wird aus diesen Jugendlichen nie eine erwachsene Person. Sie sind immer auf der Suche nach sich selber. Und ich weiß das aus der Seelsorge. Das sind Menschen, die kommen und sie sind das ganze Leben lang, wer bin ich? Was bin ich? Bin ich jetzt Frau, bin ich jetzt Mann? Und man hat Mühe, sich selber anzunehmen. Anstatt, dass man das annimmt und Ja sagt zu dem, wie Gott einen gemacht hat. Dass man Ja sagt, Herr Jesus, danke dafür, dass du mich als Mann gemacht hast. Und dass ich lernen darf, geistliche Verantwortung vor dir zu übernehmen. Und wenn Gott dich geschaffen hat als Frau, dass du sagen kannst, ja, ich erkenne, Gott hat mich wunderbar gemacht. Und ich sage danke dafür. Dieser Schreiber, er meint, dass wir in einer atheistischen Gesellschaft ein hohes geistig-kulturelles Niveau erreichen. Meint er vielleicht unsere Frühsexualisierung unserer Kinder? Da werden heute Kinder schon von Kindergarten an sexualisiert, werden ihnen Dinge beigebracht, die ihre kindliche Seele noch gar nicht verarbeiten können. Und ich weiß von einem Fall, da kam die Mutter zu meiner Frau und hat erzählt, in der Schule wurden alle Eltern rausgebeten, da kam ein externer Experte, kam in diese Schule, hat den Kindern Sexualunterricht gebracht und dann war dieses Kind 14 Tage völlig verstört. Völlig verstört. Und erst nach 14 Tagen hat es angefangen zu erzählen, was in der Schule alles geschehen war. Wir haben heute ein geistig-kulturelles Niveau erreicht und die Folge sind verstörte, aufgewühlte und geschädigte Kinderseelen. Oder meint diese Person vielleicht das hohe geistig-kulturelle Niveau, dass man immer mehr die Drogen legalisiert? Meine Frau und ich sind, bevor wir losfuhren, waren wir noch eingeladen auf einem Festival und wir sind da hingegangen, haben uns gefreut, haben gedacht, wunderschön. Und als ich da war, ich war zutiefst innerlich bewegt, weil die ganze Luft auf diesem Festival war völlig so süßlich. Kennt ihr das? So richtig süßlich. Ich war total benebelt. Da kamen junge Damen, junge Männer mit einer ganzen Flasche Brandy. Und dann noch diese Haschisch-Zigaretten. Und dann noch jenes und noch jenes. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ist das dieses geistig-kulturelle Niveau, das wir anstreben? Die Bibel sagt uns, weh denen, die Böses gut nennen und Gutes böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die bitter zu süß machen und süß zu bitter. Das sagt Jesaja 5, Vers 20. Und es ist genau die Zeit wie damals in den Tagen des Noah. Genau gleich. Und das ist nicht nur irgendwie örtlich begrenzt, sondern weltweit anzutreffen. Das Bundesfamilienministerium empfiehlt, Schulen und Lehrern sexuelle Vielfalt in der Schule anzuerkennen und zu unterstützen. Eine Möglichkeit sei, in Formularen die Bezeichnung Elternteil 1 und Elternteil 2 anstelle von Vater und Mutter zu verwenden. Da gibt es noch einen ganz großen Katalog. Und da wird auch gesagt, man solle doch das sichtbar machen, dass es Schwule gibt, Lesben gibt, Bisexuelle und so weiter und so fort. Und auch im sozialen Umfeld soll man die Vorurteile gegenüber solchen Menschen abbauen. Das vom Bundesfamilienministerium hier in Deutschland. Die Folge von dem, ich lese Ihnen wieder einen Zeitungsbericht vor, es ist nicht erfunden, es ist eine Tatsache. Es wurde berichtet im Fachjournal New England Journal of Medicine. Da kam ein 32-jähriger Mann. Er meldet sich in einem Spital in den USA mit starken, regelmäßig wiederkehrenden Unterleibsschmerzen. Bei der Aufnahme erklärte er der Krankenschwester, er sei als Frau geboren. Trotzdem machte keiner der Ärzte zunächst einen Schwangerschaftstest. Als sich dann herausstellte, dass der Mann tatsächlich ein Kind erwartete, war es für das Baby bereits zu spät. Was war geschehen? Die Frau hatte sich teilweise geschlechtsumwandeln lassen in einen Mann, hatte dann jahrelang Testosteron und Medikamente genommen, weil seine Krankenversicherung, weil er die verloren hatte, musste er beides absetzen und wurde dann schwanger. Aber ich will da nicht mehr in die Details gehen, aber einfach, wir leben wie in den Tagen Noahs. Die Frucht von diesem sogenannten geistig-kulturellen Niveau, das wir erreicht haben in einer gottfreien Gesellschaft, ist so tragisch, wie wir es gerade eben gelesen haben. Es geht ohne Gott, geht es in die Dunkelheit. Aber mit ihm geht es ins Licht. Und in dieser Zeit leben wir heute. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist nichts Neues für Sie. Es ist einfach wieder ein Erinnern an die Tatsachen, in der wir heute leben. Und das Thema lautet ja wie in den Tagen des Noah. Damals war es nicht einfach. Damals möchte ich sogar sagen, es war schrecklich. Damals war es, der Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen des Noah. Aber das Schöne ist, da haben wir einen Mann, der hieß Noah. Er ging seinen Weg mit dem lebendigen Gott. Das heißt, wir können mitten in dieser Dunkelheit, in dieser dunklen Nacht, die uns umgibt, in dieser geistigen Abfall, können wir doch ein Leben führen, das den Herrn ehrt, indem wir ganz nahe bei Jesus bleiben. Kommen wir zum nächsten Gedanken. Im 2. Petrus 3, Vers 4. Da sagte Petrus, und sie werden sagen, also er sagt, er schreibt hier zu der Gemeinde Jesu, und er sagte, und sie werden sagen, er hat auch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind doch unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Die Menschen zur Zeit des Noah, die haben gespottet. Die haben gesagt, du Noah, schon seit 80 Jahren baust du an diesem Riesenkahn. Schon seit 60 Jahren, 70, 80, 90, 100 Jahren sagst du, es wird eines Tages das Gericht Gottes kommen. Und bis heute ist es nicht eingetreten. Wie lange predigt heute schon die Gemeinde Jesus, Jesus Christus würde wiederkommen? Wie lange sagt die Gemeinde Jesus schon, Er kommt, er wird sein Reich aufrichten, die Gemeinde Jesu wird entrückt werden. Ja, die Menschen, sie spotten und sagen, ihr mit eurer Endzeit, ihr mit euren Endzeitsfantasien, lasst mich doch in Ruhe mit diesem Geschwätz. Ihr macht doch den Menschen nur Angst. So wird uns gesagt. Und selbst unter Christen ist diese Endzeitsbotschaft mittlerweile sehr stark im Hintertreffen. Man redet nicht mehr darüber. Wo wird noch die Wiederkunft Jesus verkündigt? Immer weniger. Ja, wenn man als Christ hinsteht und sagt, ich erwarte Jesus Christus heute noch. Ja, von was redest du? Haben Sie es noch nie erlebt? Wir erleben das immer wieder, dass die Menschen, selbst Christen, sagen, was, der Herr Jesus kommt wieder? Noch nie was gehört davon. Und nun der Petrus, er sagt, nochmal gehen wir ganz kurz zurück, und er sagt er in Vers 2, ich möchte euch an das erinnern. In Vers 3 sagt er, das müsst ihr wissen. Ja, was müssen wir wissen? So wie man damals wissen musste, dass Gericht kommt, so sollen auch wir heute wissen, Jesus kommt wieder. Wir sollen wissen, dass er jeden Moment kommen kann. Und deswegen sagt er mit Nachdruck, erinnert euch, haltet das im Gedächtnis. Sein Reich wird kommen. Und das erinnert mich auch an die Aussage des Herrn Jesus. Er sagt, in Matthäus 25 kommt der Herr Jesus und zeigt uns in einem Gleichnis, dass wir jederzeit mit seinem Kommen rechnen sollen. In Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, ist das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Sie alle erwarteten den Herrn Jesus, sie erwarteten den Bräutigam, aber nur 5 waren bereit. Zu welchen gehören wir? Sind wir weise? Sind wir töricht? Sind wir bereit, wenn er heute käme, um ihm entgegenzugehen? Sind wir als Gemeinde Jesus bereit? Oder sagen wir, ja, er kommt noch lange nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Noah, dass mit der Zeit, dass der Spott der Menschen haben die Leute zermürbt, hat der Noah zermürbt. Hat ihn vielleicht auch abgehalten, weiterzubauen. In den Menschen wieder zu sagen, Leute, es geht jetzt vielleicht nur noch 10 Jahre, noch 5 Jahre, Jesus kommt. Aber der Noah, er blieb dabei, hat weitergearbeitet. Und interessant, was sagen die Menschen, was sagen die Christen? Wir lesen nochmal 2. Petrus 3, ab Vers 4. Und ich lese jetzt nach meiner Version. Dann werden die Christen sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Ja, wo bleibt er denn? Inzwischen sind auch unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch, wie es war. Ja, haben nicht unsere Väter gesagt, er kommt wieder? Als der jüdische Staat 1948 gegründet wurde, da ging ein Riesenraunen durch die ganze Welt, gerade die christliche Welt. Da haben die Menschen gesagt, Jesus muss jetzt wiederkommen. Die Bibel sagt Folgendes, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Als der jüdische Staat, dass die Juden anfingen zurückzukehren, 1882, da ging es eine große Bewegung durch die ganze Christenheit. Könnte es sein, dass Jesus wiederkommt? Kann es sein, dass er sich wieder seinem Volk zuwendet? Als der jüdische Staat 1948 gegründet wurde, aus der Asche entstand, da haben wir gesagt, jetzt muss es sein, denn Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und interessant, als der jüdische Staat 1948 gegründet wurde, da sagt man, da gab es zwischen 12 und 25 messianisch gläubige Juden in Israel. Im Jahr 1948. Es gab keine einzige messianisch geführte Gemeinde in Israel. Es gab Gemeinden, aber keine von messianisch gläubigen Juden geführte Gemeinde. Heute sind es über 300 Gemeinden in Israel, die von messianischen Juden geführt werden. In Israel. Und über 30.000 Juden, die an Jesus Christus glauben. Und eingeschriebene Mitglieder sind in einer lokalen Gemeinde. Gott redet, damals redete der lebendige Gott durch die Arche. Heute redet der lebendige Gott durch sein Wort. Die Menschen hatten Gottes Wort, heute haben wir Gottes Wort. Die Menschen damals wollten Gottes Wort nicht wahrhaben, heute haben wir Gottes Wort, sie wollen es nicht wissen. Heute redet der Herr durch Israel wie damals durch die Arche. Aber nehmen wir das noch zur Kenntnis? Merken wir noch auf, wie spät es ist? Es scheint mir eine riesengroße Tragik zu sein, dass selbst unter Christen nicht mehr über dieses Thema geredet wird. Und doch, Jesus redet. Er kommt. Und Jesus redet noch ernster. Wir haben heute ein weiteres Zeichen. Für mich ist das ein Zeichen, dass der Herr Jesus nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Ihr habt vielleicht schon mal gehört vom Klimawandel, oder? Ist heute in aller Munde. Viele sagen, ja, das ist nur eine Utopie. Ich glaube nicht, dass es eine Utopie ist. Ich glaube vielmehr, es ist eine Tatsache. Es ist ein Reden Gottes, statistisch nachgewiesen. Und so gehen Tausende und Abertausende gehen auf die Straße, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Ob die Mittel dazu angebracht sind, sei was anderes. Und es wird auch gesagt, dass wir Menschen schuld sind am Klimawandel. Ich glaube, dass wir schuld sind, aber vielleicht in einer ganz anderen Art, als uns versucht wird beizubringen. Da wird gesagt, man solle weniger Fleisch essen. Ja, man sagt, das ganze Gefurze und so weiter von diesen Rindviechern, die Abgase, die sie hinten rauslassen, verändert das Klima. Habt ihr noch nie gehört darüber? Schon gehört, ja? Da wird gesagt, bitte kauf keine Diesel mehr, sondern verkauf den, schottet den ein und kauft ein anderes Auto. Da wird uns gesagt, bringt weniger Kinder zur Welt. Denn jedes Kind, das zur Welt kommt, schädigt das Klima. Ernährt euch vegan und so weiter und so fort. Zehntausende von Jugendlichen gehen auf die Straße. Sie zeigen uns, da ist was im Gang. So wie damals, irgendwas ist im Gang. Aber könnte es sein, dass die Ursache etwas ganz anderes ist? Könnte es sein, dass die Ursache genau die gleiche Ursache ist wie damals, bei der Sintflut? Könnt ihr das Bild wieder reinmachen, wenn es geht? Wunderbar. Die Ursache damals, was war die Ursache damals bei der Sintflut? Was sagt der Jesus, würde sein wie in den Tagen des Noah? Was war dann die Ursache zur Sintflut? Schlag mal auf, 1. Mose Kapitel 6. Die Verse 5 bis 7. Die Ursache für die Sintflut war was? War es die Klimaerwärmung? War es der Fleischkonsum? War es die Überbevölkerung? Man nimmt an, dass damals ungefähr gleich viele Menschen lebten wie heute. Ungefähr 8 Milliarden. Wir lesen miteinander, was wirklich die Ursache war für die Sintflut. 1. Mose Kapitel 6, Abvers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war von immer da, da reute es ihn, also den lebendigen Gott, also die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Hier sehen wir in das Herz Gottes hinein. Es bekümmert ihn zutiefst, dass Menschen von ihm weggegangen sind. Er hat die Erde geschaffen zu seiner Ehre. Hat uns Menschen diese Erde zur Verfügung gestellt, dass wir sie bebauen und bewahren. Aber der Mensch hat sich ganz bewusst von Gott weggewandt. Und dann, wenn wir die Verse lesen von Vers 5 bis 13, machen wir jetzt nicht, kann ich vielleicht zu Hause machen. Und dann streich mal mit Rot und mit einer ganz markanten Farbe das, was so hervortritt. Nämlich in Vers 5 wird uns gesagt, die Bosheit war sehr groß. In Vers 6, die Gedanken der Herzen waren nur böse. In Vers 11, die ganze Erde war verderbt. Und in Vers 12, sie war total mit Frevel erfüllt. Das war die Situation vor der Sintflut. Und wenn wir das vergleichen in unserer heutigen Zeit, Herr Jesus hat gesagt, es würde genau die gleiche Zeit sein. Die Menschen damals hatten Gott in den Rücken gekehrt. Die haben Gott ausgeklammert. Heute haben die Menschen Gott aus ihrem Leben ausgeklammert. Sie haben zwar die Bibel, wir sind das Land der Reformation, wir kennen, was Gottes Wort sagt. Und heute kann man auf der ganzen Welt kann man die Bibel lesen. Bis in kleine, wenige Stämme hinein nicht. Aber heute hat man Gott aus dem Denken, aus dem Herzen, aus dem Leben, aus den Familien, Schulen und Gemeinden ausgeklammert. Und selbst in der Schweiz diskutiert man heute, dass man den Namen Gottes aus der Bundesverfassung rausnehmen soll. Man diskutiert sogar darüber, wir haben auf unserem Bundeshaus eine große, schöne Kuppel, oben drauf steht ein Kreuz, dass man dieses Kreuz runterholen soll. Wenn man Gott auslädt, dann geht er. Wenn man ihn nicht haben will, dann nimmt er auch seine segnenden, bewahrenden und schützenden Hände mit. Und deswegen sollten wir unter diesem Aspekt über die Klimaerwärmung reden. Schlag mal auf, 5. Mose 28, der Vers 15 und dann die Verse 21 bis 24. 5. Mose 28 ist ja der erste Teil, zeigt uns der lebendige Gott, ich will euch segnen. Ich will euch segnen, Gott will uns segnen. Es ist ein liebender Vater, aber der auch völlig heilig ist. Es ist ein Vater, der uns an sein Herz ziehen möchte, der mit uns Gemeinschaft haben möchte. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder zu ihm kommen. Als wenn Menschen sagen, aber lieber Vater. Wenn zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Es gibt nichts Schöneres. Und dann sind wir als Menschen auch in unserer Bestimmung. Aber wenn Menschen sagen, nein, mit dem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Wenn sie ihn zur Seite schieben, dann geschieht genau das, was hier gesagt wird. Und es ist Segen und Fluch, das Gott Israel vorlegt. Und genau das ist uns auch zum Vorbilde geschehen. Wir lesen 5. Mose 28, den Vers 15 und dann ab Vers 21. Da steht, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst. Also zuerst kamen ganz viele Segnungen und dann kommt und sagt der Herr, wenn du aber nicht gehorchst. Und dann Vers 21, der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, mit Brand, mit Entzündung, mit Dürre, mit Getreidebrand und vergilben, sie werden dich verfolgen, bis dass du umgekommen bist. Und jetzt kommt's, der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. Das heißt, es wird nicht mehr regnen. Und der Erdboden wird so hart werden, da wird nichts mehr wachsen. Ihr hattet ja schon wieder in Brandenburg, hattet ihr schon wieder schon Feuer, habt ihr auch gelesen, ja? Ja, weswegen? Es ist alles so trocken. Könnte es sein, dass hier der lebendige Gott redet und sagt, ihr habt Nein gesagt zu mir und ich ziehe meine Hände zurück? Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis dass du vertilgt bist. Und Gott hat uns Israel gegeben als Vorbild, als ein Zeichen. Und als Israel sich abgewandt hat vom lebendigen Gott, da hat Gott sich von ihnen zurückgezogen und sie auch der Willkür der Nationen preisgegeben. Da kamen die Römer, zuerst waren es die Assyrer, dann die Babylonier und 70 nach Christus kamen die Römer und die haben Israel deportiert, Jerusalem zerstört. Und dann wurde das Land von Milch und Honig wurde zu einer Steppe. Wurde zu einer Wüste, wo nichts mehr gewachsen ist. Aber heute, wo die Juden wieder zurückkehren, heute, wo es plötzlich wieder Christen gibt, messianisch gläubige Juden in Israel, wo die Gemeinde Jesus plötzlich wieder wächst, da wird dieses Land, das einmal Wüste war, plötzlich wieder blühend. Wir waren letztes Jahr, waren wir da in Israel, im April hat es so geregnet in Jerusalem, dass unser Busfahrer gesagt hat, er ist dort aufgewachsen, dort geboren, hat er gesagt, sowas hätte er noch nie erlebt. Es regnet wieder. Gott segnet, aber Gott nimmt auch seine bewahrenden und schützenden Hände weg. Und könnte es das sein, was wir heute erleben in unserer Klimakatastrophe, Klimaänderung, dass Gott sich zurückzieht, um uns Menschen zu warnen, wie er damals 120 Jahre lang die Menschen gewarnt hat? Und sie doch Nein gesagt haben. Und so redet der lebendige Gott heute. Er redet, er mahnt. Er will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass wir umkehren und zu ihm umkehren und Buße tun. Und Ja sagen zu seinen Wegen. Denn Gott, er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Und in Apostelgeschichte 2, 21, da lesen wir, und es soll geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Wir dürfen zum Herrn Jesus kommen, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir dürfen kommen. Und gleichzeitig lädt uns der Herr Jesus aber auch ein Leben zu führen, wie damals der Noah gelebt hat. Einfach in der Verbindung mit ihm. Er wurde ausgelacht, er wurde verspottet, er wurde verhöhnt. Die haben ihm die Schraube gezeigt, die haben gesagt, du bist nicht ganz dicht. Und doch lebt er mit dem lebendigen Gott. Und deswegen möchte ich Sie auch ermutigen, leben Sie in Ihren Lebensumständen, an dem Ort, wo Sie sind, in den Platz, wo Gott Sie hingestellt hat, eine echte, tiefe Verbindung mit dem Herrn Jesus, nicht in Perfektion. Es gibt keinen perfekten Christen. Aber es gibt nur Christen, die entweder nahe bei Jesus sind oder die ferne von Jesus sind. Es gibt Christen, die den Herrn Jesus erwarten und mit ihm leben, entsprechend auch ein Leben, Leben der Heiligung. Herr Jesus, ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und es gibt Christen, denen ist die Wiederkunft Jesus egal. Die bekümmern sich nicht darum und sie leben auch entsprechend einen Lebensstil. Leben Sie wie eine Rebe am Weinstock, ganz nahe bei ihm, mit ihm verbunden. Gehen Sie mit dem Herrn Jesus in die Nacht, stehen Sie mit dem Herrn Jesus auf und gehen Sie mit dem Herrn Jesus durch den Tag. Und wenn Sie auf die Nase fallen, dann stehen Sie wieder auf, gehen zurück zum Kreuz von Golgatha. Sagen Sie, mein Jesus, Herr Jesus, ich habe Fehler gemacht. Vergib du mir, reinige mich. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Untugend. Zum Herrn Jesus dürfen wir immer, immer zurückkehren. Und deswegen, wenn Gott redet, auch in unseren Tagen, es ist eine Mahnung an uns, es ist ein Hinweis, dass uns der Herr Jesus einlädt, ganz nahe bei ihm zu bleiben. Möge der Herr Jesus Ihnen viel Gnade dazu schenken. Amen.